Ja, kommen wir zu dem Mann Gottes, dem Wundertäter. Dem Mann, über den am meisten gesagt wurde, dass er ein Mann Gottes ist oder der Mann Gottes. Es gibt ja eine Besonderheit bei dem Propheten Elisa. Und zwar, was seine Berufung betrifft. Wer erinnert sich daran, was diese Besonderheit ist? Nochmal meine Frage. Es gibt eine Besonderheit bei der Berufung des Propheten Elisa. Wer erinnert sich, worin diese Besonderheit besteht? Es geht dort um die Übertragung von Autorität, von geistlicher Autorität. Dieser berühmte Prophetenmantel. Wir haben ja vor einigen Jahren mal eine ganze Vortragsreihe von selbst einem Mann Gottes, von Franz Schade gehört, der diesen, ich sage euch mal, diese Schnittstelle, diesen Stabwechsel betrachtet hat, unter dem Gesichtspunkt, und sie gingen beide miteinander. Es gibt wenige Stellen in der Bibel, die das so bezeugen. Das waren Elia und Elisa, unmittelbar vor der, also nach der Berufung des Elisa zum Propheten, aber vor der Bestätigung seiner Berufung. Es gibt ja immer diese eigenartige Übergangsfrist. Die können und werden wir auch bei uns selbst entdecken können, dass es eine Übergangsfrist gibt zwischen einer Berufung Gottes und dem Hineintreten in die Berufung. Die war bei Elisa relativ kurz. Die war bei dem König David 8,5 Jahre lang. Von dem Moment an, als er zum König gesalbt wurde, bis zu dem Moment, wo er die Königsherrschaft angetreten hat, sind 8,5 Jahre vergangen, in der er verfolgt worden ist von dem, den Gott eigentlich aus so Dienst gesetzt hatte, der sich aber an dieses Amt dann auch gehängt hat. Ich weiß nicht, wie viel das bei uns ist, aber einige Monate bis sogar mehrere Jahre halte ich für durchaus normal. Dass ein Mensch schon seine Berufung kennt, aber noch nicht in der Kraft dieser Berufung wandelt. Das ist normal, dass diese beiden Schritte voneinander zeitlich getrennt sind. Elisa ist der einzige Prophet, von dem uns zumindest berichtet wird, der der unmittelbare Nachfolger antritt, die Nachfolge eines anderen. Elia und Elisa werden zu Recht oft als ein Paar wahrgenommen, obwohl es in ihrer Prägung sehr unterschiedlich war. In ihrem Charakter, in all ihrem Wesen, das ist wichtig, auch für die Kontinuität geistlicher Werke. Es ist nicht nötig, dass sehr ähnliche Menschen in die Berufung oder aufeinander folgen in einem geistlichen Dienst, aber die Berufung muss dieselbe sein. Es waren beides Propheten. Es kann nicht ein Priester in die Berufung eines Propheten eintreten. Es kann nicht ein Wundertäter das Amt eines Lehrers ausfüllen. Das muss man einfach wissen, gerade wenn geistliche Werke in solche Generationsprobleme kommen, dass sie Menschen mit der gleichen Berufung nehmen. Es wird manches Mal verwechselt und man versucht, Menschen gleichen Charakters zu nehmen. Das ist ja sehr feurige und hingegebene Leute und man möchte am liebsten wieder so einen, oder sehr ruhige, zugewandte Typen und man hat sich daran gewöhnt. Aber es geht um die gleiche Berufung. Ja? Der Schwerpunkt, ich nenne das so, den Schwerpunkt. Die Art und Weise ist ihr ähnlich, aber der Schwerpunkt liegt deutlich anders. Aber eben, es ist wichtig, dass ein Mann gleich ihm, also in der gleichen Berufung ist. Mir geht es vor allem darum, es muss nicht derselbe Charakter als Nachfolger berufen werden oder gewählt werden. Was anders ist, ich hatte das heute Vormittag schon erwähnt, oder heute Nachmittag erwähnt, ist, dass Elia durchgängig als Prophet bezeichnet wird, während Elisa viel häufiger als Mann Gottes bezeichnet. Wie gesagt, das gehört zu dieser gesamten Berufung. Das ist, ich will nicht sagen identisch, aber das hat sehr viel Ähnlichkeit. Oder das gehört eng miteinander verknüpft. Und das weist wiederum auf den Charakter, auf die Persönlichkeit hin. Wenn von einem Mann Gottes die Rede ist, ist die Persönlichkeit stärker im Blick. Wenn von einem Propheten die Rede ist, ist mehr das Amt, sein Dienst im Blick. Man kann also sagen, Elisa ist der Mensch, der das Prophetentum am stärksten wahrnehmbar geprägt hat. Und wirklich, es hängt damit zusammen. Er hatte, wenn man das mal zusammenschaut, einen extrem spektakulären Dienst, der nur von Jesus selber oder erst von Jesus selber wieder getoppt wurde. Also die Menge der Wundertaten ist allein von Jesus übertroffen worden. Es gab sonst in der ganzen biblischen Geschichte nicht jemand, der so vielfältige umfassende Wunderwirkungen getan hat. Wenn wir also, was wir am ersten Abend hatten, Kurzbetrachtung von 1. Korinther 12, von den Gnadengaben reden, zuerst Apostel, dann Propheten, dann Lehrer, dann Wundertaten, dann muss man an sowas denken wie bei Elisa, also Wunderwirkungen. Das meint tatsächlich das übernatürliche Tun. Etwas, wo erkennbar die unsichtbare Welt Gottes in unser sichtbares Leben hineinbricht. Und ich sage das nochmal, auch das gehört zur prophetischen Lebensart, auch das gehört in eine prophetische Gemeinde. Als wir vor einigen Jahren diesen Aufbruch hatten hier in der Region, ist es eben unter anderem passiert, dass eine Frau zu den Versammlungen mitgebracht worden ist, mit einer ganz schweren alkoholbedingten Leberschädigung, die auf eine Spenderleber gewartet hat. Und ich kannte die nicht, ich wusste von nichts, ich habe nur an einem Abend gemerkt, dass sie und ihr ganzer Clan angetrunken in der Versammlung waren. Und Gott hat mir, während wir beteten, ein Wort des Gerichts für diese Sippe gegeben. Ich kannte sie vorneweg nicht und ich habe das ausgesprochen und derjenige, der die eingeladen hatte, hat mich hinterher versucht zu maßregeln. So könnte man nicht mit Gästen umgehen, wenn die das erste Mal da sind. Ich habe gesagt, ich mag auch nicht mit ihnen wie mit Gästen umgehen, sondern ich habe ihnen das zu sagen gehabt und das tue ich. Der Erfolg war, dass beim nächsten Mal die Sippe wegblieb, die Frau aber wieder kam und nüchtern. Und das war mehrere Male so. Wir haben uns damals, glaube ich, nur einmal im Monat getroffen. Ne? Und eines Tages hat Gott zu uns geredet, über diese Frau zu beten. Und ich weiß, dass wir zu zweit und zu dritt dort waren. Und ich habe über gebetet und ich habe gemerkt, wie Kraft von mir ausgegangen ist. Und dann ist die Frau weggeblieben. Und dann erzählte jemand, der sie relativ gut kannte, dass sie zu ihren Routineuntersuchungen gefahren ist, um eben für diese Transplantation weiter vorbereitet zu sein. Und die haben das Blut untersucht und die Leberwerte waren mit einem in Ordnung. Dann haben sie es natürlich wieder untersucht und noch ein drittes Mal, bis das Labor endlich überzeugt war, dass sie tatsächlich das Blut der richtigen Frau untersuchen. Das sind Wunderwirkungen, das ist nicht eine Gabe der Heilung. Die habe ich nicht, das kann ich ganz klar so sagen. Aber in dieser Situation weiß ich, dass diese Frau sich unter das Gerichtswort Gottes gestellt hat und dass dann die Zeit reif war, ein Wunder an ihr zu tun. Nun geht es wie oft bei den Wundern, dass sich derjenige nicht unbedingt dankbar dafür zeigen muss. In einem der kleinen Propheten heißt es, dass Männer des Wunders alle sind. Bei Sacharja ist das wohl. Männer des Wunders seid ihr alle. Das hatte der Prophet den wenigen Gläubigen nach dieser Wiederherstellung und nach der Rückkehr aus Babylonien zu sagen. Ich habe oft darüber nachgedacht, die Gemeinschaft hier sind eigentlich alles Männer des Wunders. Also ganz explizit bei den Männern ist es so. Ich glaube, es gibt nicht einen einzigen, der, ich sage ich mal, nach natürlicher Weise hätte gerettet werden können. Es waren alles austherapierte oder therapieunfähige oder also Leute, ich sage mal, für die nach menschlichem Ermessen Hopfen und Malz verloren war, die sich selber aufgegeben hatten. Und jeder derer, die gerettet worden sind, ist ein Mann des Wunders. Aber, und das ist die Besonderheit bei Wunderwirkungen, man müsste denken, wenn ein Wunder geschieht, dann muss man ja wirklich dankbar ohne Ende sein, aber das muss man nicht. Wenn Jesus geheilt hat, ist ja genau diese Sache immer wieder aufgetreten. 10 Aussätzige, einer kehrt zurück. Er sagt, sind nicht 10 gesund geworden, einer, wo sind die 9? Der Besessene, ja, der in Grabhöhlen und auf wüsten Orten sich rumgetrieben hat, weil niemand ihn bändigen konnte, er wird freigesetzt und die Leute bitten, dass Jesus aus ihrer Mitte verschwindet. Statt also wenigstens zu sagen, wir haben noch mehr besessen, hier alle hin mit euch. Ja? Oder ja, es gibt also viele solche Gelegenheiten. Ja? Also das ist dieses Phänomen. Und als Jesus herausgefordert wird, tu doch mal ein Zeichen, da verweigert er sich regelmäßig und sagt, es wird euch kein Zeichen gegeben werden, außer das Zeichen Jonas, der 3 Tage, als er im Bauch des Fisches war. Und dann, ja, und das ist einfach eine Tatsache. Man hört ja immer wieder, also ich weiß nicht, wie oft ich das im Laufe meines Lebens gehört habe, bestimmt mehrere Dutzend Male, dass Leute sagen, ja, ich würde ja glauben, wenn. Und dann kommt irgendwelche Sonderwünsche. Und das stimmt einfach nicht. Weder ändern die Wunderwirkungen an sich was. Von Jesus heißt es, er hat so viele mächtige Taten Gottes getan, dass, wenn man alles aufschreiben würde, die Welt die Bücher nicht fassen könnte. Und doch hat es eine verschwindende Zahl von Gläubigen nach sich gezogen. Wenn man bedenkt, dieser Dienst in Kraft 3,5 Jahre, also wer einmal Erweckung erlebt hat und hat die eine Woche lang erlebt, da kann man sagen, also unfassbar, was möglich ist. Aber wenn man das ungebremst 3,5 Jahre lang erlebt, und dann bleiben zum Schluss 120 Leute übrig, die im Obersaal versammelt sind, dann ist das ein eigentliches Skandal und ein Schock, der ist eigentlich nicht zu toppen. So viel zu erfolgreicher Evangelisation, möchte ich einfach mal so sagen. So viel zu solchen gewaltigen Zahlen. Ich zweifle nicht an den Bekehrungszahlen von Reinhard Bonnke. Aber an diesen riesen Kirchenaufbrüchen weiß ich, wie viel die wert sind. Und zwar wirklich daran, was an realen Zeichen und Wundern Gottes geschieht und was daraus in die nächste Generation hinüberwächst. Ich glaube daran, dass vieles von diesen Willow-Krieg-Sachen durchaus Menschen in Bewegung setzt. Aber in einer Modeweise. Ich sage mal in einer Weise, wie es eine Moderscheinung ist. Man trifft den Nerv, die Bedürfnisse von einzelnen Leuten, also von möglichst vielen Leuten. Die bewegen sich dort auch hin. Es sagt nichts aus über die geistliche Qualität dessen, was dort gewirkt wird. Einfach so viel zu zahlen. Und das, wie gesagt, das kann man an Jesus selber ablesen. Ja, allerdings sind Tausende berührt worden. Tausende gespeist. Abertausende gelehrt, aber das, was real hängen bleibt, ist im Verhältnis zu den Wirkungen Gottes schon eine schockierend geringe Menge. Allerdings, sagt Jesus, wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt. Der Vers wird oft verkürzt, wer an mich glaubt. Und dessen Leib werden Stürme lebendig Wasser fließen. Nee, wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt. Von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und er sagt an einer anderen Stelle, ihr werdet größere Dinge tun als ich. Was heißt das? Ja, einmal das, wir sind mehrere. Er war gebunden an Raum und Zeit einer Einzelperson. Sein Leib war der Leib, also der physische Leib eines Menschen, der eben nur so und so viele Kilometer am Tag erwandern konnte. Die Gemeinde ist sein Leib in Potenz. Und das, was wir tun, ist wirklich, kann Größeres sein. Und zwar, weil er sagte, weil ich zum Vater gehe. Ihr werdet größere Dinge tun als ich, weil ich zum Vater gehe. Und wenn er beim Vater ist, dann hat es eine doppelte Funktion. Er hat diesen verherrlichten Platz. Er ist schon dort, wo wir alle sein werden. Er verbindet sich dort für uns. Und er potenziert das, was wir beten wollen. Wenn zwei von euch übereinkommen, eine Sache zu bitten auf der Erde, wird sie euch werden. Was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Von daher wird deutlich, dass tatsächlich jegliches geistliche Werk ausschließlich im Gebet geboren wird. Es muss umgesetzt werden, es muss Gestalt gewinnen. Aber die Wurzel oder der Keim oder der Same ist das Wort Gottes, was wir gläubig im Gebet nehmen und ihm hinhalten. Und deswegen ist es normal, dass dieser Faktor am meisten angegriffen wird. Dass wir im Leben der Gemeinschaft Gottes an der Stelle zuerst und zumittels und zuletzt angefochten sind. Siegreiche Gemeinde ist betende Gemeinde. Und es ist eben zu merken, wenn solche Erweckungszeiten sind, es ist zu merken am Gebetsleben. Es ist eine andere Art zu beten. Es ist das gläubige gemeinsame Beten. Und wenn nicht solche Zeiten der Erquickung von Gott her sind, dann weiß man, wie schwer genau das ist. Ja, wie umkämpft, wie angekämpft. Man kann für sich beten, man kann alles Mögliche beten, aber man kann schwer gemeinsam und im Glauben beten. Das ist so die Sache, die immer wieder angegriffen wird. Gucken wir mal in das Leben Elisas hinein. Dieses Wunderwirkende. Wir gehen einfach mal durch jetzt diese Menge der Verse. 2. Könige 4, Vers 7. Wenn ich das immer ein Vers sage, bitte ich jemanden zu lesen und nicht vor lauter Höflichkeit den Abend zu verdrödeln, sondern ich sage den Vers und der Nächste liest den. No, no, no. 2. Könige 4, Vers 10. Ne, Vers 9. Quatsch, Vers 7. 2. Könige 4, Vers 7. Was war das für eine Frau? Ich sage mal, dort nehme ich es an. Es war ja die Zeit der Prophetenschulen. Interessanterweise. Und zwar deswegen interessanterweise, weil ja der Baalskult extrem verbreitet war, gab es trotzdem Prophetenschulen. Und ich frage mich manchmal, wir hatten uns heute Mittag mal kurz unterhalten, Melanie und ich, Es gab ja diese Modeerscheinung der Prophetenschulen auch in Deutschland mit durchaus fragwürdigen Ergebnissen, ja, gibt es immer noch, richtig. Ob das nicht gerade in Zeiten des Abfalls von Gott so eine besondere Mode hat. Je abartiger das öffentliche Bekenntnis ist, umso heftiger offenbar der Versuch dagegen zu steuern. Allerdings, also ich weiß nicht, ob ich jetzt hier drauf stoße, ich habe mal im Vorfeld mir das mal angeguckt. Ein oder zweimal steht in der Bibel, und einer von den Söhnen der Propheten, also einer von diesen Prophetenjüngern, kriegt ein Wort von Gott. Ich glaube, es ist bloß einmal, vielleicht ist es zweimal. Wenn wir Glück haben, stoßen wir diese nächsten Tage nochmal drauf, oder ich suche es auch vielleicht nochmal raus, aber ich sag's heute Abend mal. Nur einmal gab es einen Volltreffer. Ansonsten war da viel Beimischung. Viele Leute, die engagiert waren, aber die nicht die Berufung eines Propheten hatten. Und deswegen, solches Seminar ist sicher gut, und zwar aus einem einfachen Grund, weil wir miteinander das Wort Gottes betrachten. Aber um dieses Themas willen in der Prophetenschule zu besuchen, das ist die Sache nicht wert. Wir brauchen das Wort und wir brauchen auch gemeinsam im Wort zu forschen und auch im Wort gelehrt zu werden. Aber wir brauchen nicht ausdrücklich das Know-how, wie man dann am besten proklamiert und solche Dinge. Das hat durchaus seinen Wert. Zweimal, ja? Zweimal, danke. Ja. Ja, ich weiß sogar, was das ist. Nee, das ist es nicht. Mhm. Ja. Aber das ist kein Wort des Herrn. Also, die Prophetenschulen waren damals so eine, ich sag mal, das ist das, was heute vielleicht eine Bibelschule ist, für Lehrer, also für Lehrer des Wortes Gottes. Nicht jeder Bibelschüler muss eine Berufung haben als Lehrer. Und wir sollten zuerst, also im Blick auf andere, gucken, ob Leben von Menschen ausgeht in ihrem jeweiligen Dienst. Ob die Salbung Gottes auf demjenigen ist. Das ist dann ein Prüfstein zu unterscheiden. Macht der das nur, sag ich mal, nach Menschenweise oder ist dort Gottes Hand auf ihm? Und das Zweite, wir sollten für uns selber nicht nach einer menschlichen Bestätigung suchen, nach einer, ich nenne es mal Ordination oder nach etwas, nach einem Zertifikat, wo draufsteht, hat Master of Theologie oder irgend solche Geschichte, sondern ob Gottes Geist in uns zeugt, ob wir wirklich durch Gottes Geist getrieben werden. Das ist die Qualifikation. Und das wird uns notwendigerweise immer ein Stück an den Rand dessen setzen, was gerade innen ist. Das ist leider so, oder vielleicht ist es auch zum Glück so, dass Menschen mit einer Berufung von Gott her nicht zwingend gerade von ihrem Umfeld als solche auch angesehen werden. Wiederum, aus meiner Sicht, das krasseste Beispiel, der Prophet Jeremia. Der einzige zu seiner Zeit, der wirklich ein Prophet war, durch den Gott geredet und gewarnt hat. Aber der allergehassteste und verachteste gleichzeitig seiner Zeit, weil um ihn herum gleich dutzendweise falsche Propheten waren, also aber Menschen in dem Prophetenamt als solche auch bestätigt von der religiösen und politischen Welt, die immer das Gegenteil erzählt haben. Und ich sage nicht, dass es eben leicht ist, dann einen solchen Dienst zu haben oder in so einer prophetischen Berufung zu stehen. Aber es ist wichtig, dass wir daran stehen, dass Gottes Wort, dass sein Zeugnis tatsächlich in die Welt hineingesagt werden. Danach müssen wir uns ausstrecken. Auch auf die Gefahr hin, dass wir damit nicht den Beifall der Massen erregen. Ja, also die erste, die sagt nicht, dass es der Mann Gottes ist, sondern da wird einfach lapidar festgestellt, die berichtete dem Mann Gottes. Und da sage ich, als Witwe eines Prophetenschülers hat sie das Verständnis, dass das ein richtiger Mann Gottes ist. Oder andersrum gesagt, im Umfeld von möchte gern Berufenen, findest du oft wirklich Leute mit Erkenntnis. Ich weiß nicht, ob der Gedankensprung für manche zu weit ist. Also das zeigt mir diese Geschichte. Der Mann, der jetzt schon tot war, mochte gern ein Prophet sein. Der ist dann schon tot. Zu seiner Frau kommt wirklich ein Prophet Gottes. Kommt wirklich ein Mann Gottes. Das heißt, er findet dort jemand, der Glauben hat auf der Erde. Und deswegen, manches Mal mögen wir gerne die Nase rümpfen über Leute, die so ein bisschen großspurig in Gemeinden sind. Und man denkt, na, mit dem möchte ich am liebsten nichts zu tun haben. Der hat ja gar keine Berufung, der tut nur so. Der predigt und man merkt genau, das kommt aus ihm und der möchte beeindrucken. Dann guck mal in sein Umfeld. kann passieren, dass du dann bei seiner Frau oder bei seinen Kindern Perlen findest. Nebengedanke. Sag mal hier. Das erste Mal, dass Elisa als Mann Gottes in Erscheinung tritt, ist bei einer Witwe eines Prophetenschülers. Das ist kein Zufall, würde ich damit sagen. Lesen wir mal weiter ab Vers 8. Okay. Zwei Dinge. Ich bin ja gerne ein Profiler, also einer, der Persönlichkeitsprofile erstellt aus dem, was uns gesagt ist. Profil von der Frau, Profil von dem Propheten. Was gibt dieser Text dazu her? Weswegen war sie wohlhabend? Weil sie einen alten Knacker geheiratet hat. Na, natürlich, weil das ein Mann ist, wer weiß was. Vielleicht war der sehr sparsam und hat erst auf die alten Tage gesagt, ehe ich das mit jemandem teile. Jetzt wird's aber Zeit, hat die Mutter gesagt. Ich sterbe bald, nur sieh aber zu, dass du mal endlich heiratest. Ne, und dann kann er sich eine gute Frau leisten. Die ragt heraus unter den Frauen der Bibel. Und die hat Kapazitäten frei. Das ist es, warum sie den Propheten nötigt. Ja? Und sie hat auch finanzielle Ressourcen, denn sie redet mit ihrem Mann und lässt ein Oberstübchen bauen. Prophetenstübchen. Wie macht man das damals? Ja, flache Dächer. Und da wird oben praktisch eine Hütte dazu gebaut. Ein Gastzimmer. Und es gibt eine Gewohnheit, dass der Prophet dort regelmäßig einkehrt. Aber das Wichtigste von dieser Frau haben wir noch nicht gesagt. Oh, die Frau hat geistliches Wahrnehmungsvermögen. Das hat ihr Mann nicht. Der hatte Geschäftssinn, der hatte noch nicht mal natürliches Wahrnehmungsvermögen. Der schickt noch den Sohn, als er schon den Sonnenstich kriegt, einfach nach Hause und bringt ihn zur Mutter. Der hat überhaupt kein Wahrnehmungsvermögen in dieser Hinsicht. Und diese Frau hat ein geistliches Wahrnehmungsvermögen. Das ist nicht ganz so selten. Das hat man unter Frauen. Und es wird noch was über die Frau gesagt, was zu ihrem Persönlichkeitsprofil gehört. Bis zu dem Abschnitt, wo wir es gelesen haben, später wird es sogar noch deutlicher. Ja. Und? Ja. Die Frau ist sowas von bescheiden. Das wird in dieser Übersetzung überhaupt nicht deutlich. Ich wohne inmitten meines Volkes. Heißt, also ich bin nichts Besonderes. Ich bin nur eine von vielen. Machte mit mir keine Mühe. Alles in allem eine bemerkenswerte Frau. Also ich sage mal, mit solchen Frauen bin ich gerne bekannt. Die solche Persönlichkeitsmerkmale haben, ja. Die ein Gespür haben für geistliche Zusammenhänge. Die nicht danach streben, in den Mittelpunkt zu treten und die trotzdem aktiv sind und einen Blick haben für das, was Not tut. Gibt nicht viele davon. Ist einer der beneidenswerten Männer. Nicht von mir, ich habe nämlich auch eine. Und was zum Persönlichkeitsprofil Elisas bis zu diesem Punkt? Etwas jetzt die nächste Frage zum Persönlichkeitsprofil Elisas bis zu dieser Stelle, wie wir gelesen haben. Ja, es ist, nein, nicht ein Knecht, ein Gehilfen. Also, sie waren zu zweit, bitte? Er kann Dinge dankbar nehmen, aber hat schon Ideen. Er hat ja Ideen. Kann ich zum König oder soll ich was beim Regimentskommandeur regeln? Soll ich was dazu sagen? Der Prophet ist sowas von betriebsblind, wie man das immer nur sonst von Professoren denkt. Propheten sehen zwar in den Dingen Gottes klar, aber im Zwischenmenschlichen sind die sowas von blind, dass sogar sein Diener sagt, ey, die haben gar kein Kind. Denn wozu sollte man sonst zum Heerobersten gehen? Weißt, das wäre eben um deinen Sohn hier freizustellen oder sowas. Und da muss ich sagen, das bemerke ich bei mir selber. Und seit ich sehe, dass das den Männern Gottes auch so ging, bin ich auch versöhnt damit. Wenn Leute sagen, sag mal, siehst du das nicht? Die sind da miteinander verbandelt. Nichts gemerkt. Kriege ich auch nicht gelernt. Ich habe den Blick nicht für Dinge, die Gott mir nicht offenbart. Ehrlich nicht. Da fehlen mir oft die einfachsten Zusammenhänge. Und wirklich aufeinander angewiesen, eben wie es dann in 1. Korinther 12 heißt. Die Hand kann ich sagen zum Fuß, ich brauche dich nicht. Ja? Fuß, du kannst hier nichts einkippen. Wozu bist du nütze? Das geht nicht. Ja, wir haben unterschiedliche Vorrichtungen. Und an der Stelle, aber das ist für mich eben erstaunlich, dass selbst die normalen, also wirklich Dinge, die dem nicht so geistlichen Menschen offenbar sofort ins Auge fallen, so weit draußen sind, dass er sich da gar nicht drum kümmert. Und da gibt es, denke ich, auch manches Missverständnis, und wir werden in der Folge dieser Geschichte merken, dass es heftige Missverständnisse zwischen ihr und ihm gibt. Also zwischen der Frau und Elisa. Mehrfach. Nee, überhaupt nicht. Nein, im Gegenteil, überhaupt nicht. Sie nicht. Es ist sein freier Wille, sich dankbar zu zeigen. Nun ist es ein Akt des Glaubens, dass sein Diener auf einen Punkt hinweist, wo man keine Hintergedanken haben darf. Denn wenn er, ich sage immer in der Welt, wenn man in der Welt sagt, die haben kein Kind, aber schon einen alten Mann, heißt das, das ist eine Partie für dich. Also sowas kenne ich auf dem Bau, weißt du? Da hat man zu DDR-Zeiten in der Wochenpost, da kam ja nur einmal in der Woche eine Zeitung mit Inseraten reingeguckt und hat gesagt, die musst du nehmen. Die hat eine 15-jährige Tochter. Das ist mit Hintergedanken zu denken. Das macht Gehasi nicht und sagt, die haben kein Kind und bloß einen alten Mann. Sondern das ist ein Wort des Glaubens, was er sagt. So ähnlich wie Maria zu den Dienern bei der Hochzeit in Kana sagt, macht, was er euch sagt. Denn, ich sage euch mal, die hatten schon genug Stress bei der Hochzeit mit den mauligen Gästen, die nicht vernünftig versorgt worden sind, dass die dann noch 6 so eine großen Kübel hin und her schleppen sollten. Das war nicht wirklich so, dass sie das mit Begeisterung gern getan haben. Und deswegen sagt Maria auch ein Wort des Glaubens vorneweg zu Jesus und sagt, sie haben keinen Wein. Handelt sich prompt einen Rüffel ein. Und trotzdem ist das ein Wort des Glaubens gewesen. Und Gehasi spricht hier ein Wort des Glaubens. Er sagt, die haben ein Problem, nämlich keine Kinder. Und wie anders ist das zu verstehen, als dass der Prophet an der Stelle eingreifen soll? Gar nicht, es könnte man sonst nicht verstehen. Aber die Frau selber hatte sich damit abgefunden. Die hatte eine Berufung. Der ging es gut, die war sozial abgesichert. Die brauchte eben nicht ein Kind, um Alterssicherung zu betreiben. Die war wohlhabend. Das war damals sehr wichtig, Kinder zu haben zur Alterssicherung, gab keine Rentenkasse. Und sie hatte diese Bereitschaft, das Richtige zu tun. Oder, wie soll ich sagen, das, was man im Westen wahrscheinlich mehr hat als hier bei uns. Da gibt es eine ganze Schicht solcher sozial gut abgesicherten Frauen, die ihre Kraft und ihre Kapazitäten einbringen in das Ehrenamt. Das hat man hier im Osten nicht. Wenn das da Frauen machen, dann in der Hoffnung, irgendwie doch noch vielleicht eine Anstellung zu ergattern. Aber wo jemand sozial abgesichert ist, dann hat man das häufig, dass da diese Kapazitäten eingesetzt werden. Übrigens auch viele richtig reiche Leute, ehemalige Models und sowas, die dann, wenn sie gut abgesichert sind, sich wirklich engagieren für Sozialprojekte für bedürftige Kinder und so weiter. Das ist nicht zu verachten. und die eigentlich nicht erwarten, dafür was zu kriegen. Und das erwartet diese Frau auch nicht. Sie möchte nicht. Aber aus der Unterschiedlichkeit dieser Persönlichkeitsstrukturen ergibt sich Zündstoff. Hier die Frau, die die Bedürfnisse anderer schon von ferne im Blick hat, und dort der Mann Gottes, der auf Gott hin orientiert ist und nur seine Sachen im Blick hat und rechts und links nicht mal was merkt, wenn er dort sich öfter aufhält. Ja, der die einfachsten Dinge nicht mitkriegt. Das hat Zündstoff. Wo entlädt er sich? Als dieser Junge dann stirbt. Und sie hinreitet zu dem Propheten, sagt sie, habe ich dich um ein Kind gebeten? Da haut sie ihm das richtig um die Ohren. Und er hat ein schlechtes Gewissen. Liest man auch selten von den Propheten. Ich sage das mal, hat ein schlechtes Gewissen. Steht nicht da, hat ein schlechtes Gewissen. Aber er sagt zu seinem Diener, geh mal. Was die will. Gott hat mir das nicht gezeigt. Wisst ihr, was das heißt? Wisst ihr, was man daraus ableiten kann? Das weiß ich inzwischen, also wirklich durch vielfältige Sachen bestätigt. Gott hatte ihm nicht gesagt, du sollst diese Frauen Kinder beten. Gott lässt sich erbitten. Das ging vom Propheten aus. Gott hatte nicht gesagt, du sollst dich dem dankbar erweisen, der dir hilft, sondern das hatte er von sich aus gemacht. Es gibt keine Verpflichtung für einen Mann Gottes, den Dienst, der ihm widerfährt, zu honorieren. Es gibt vielleicht eine moralische Verpflichtung, aber keine geistliche. Wirklich. Wenn die Frau ihm was Gutes tut, dann wäre es sogar besser. Ja, vergilt es nicht, denn dann bleibt ihr dieser Lohn. Da wird auch viel verschoben im Reich Gottes. Ich sage das heute mal, das kommt nicht so sehr häufig vor, aber ich erlebe das manchmal, dass Menschen ihre Dankbarkeit Gott mir gegenüber zum Ausdruck bringen, indem sie sich an Galater 6,6 halten. Ich gebe mir ehrlich Mühe, das nicht wieder in besonderer Weise hervorzuheben und zu honorieren, denn das ist der einzige Weg, ihnen diesen Lohn als Gotteslohn zu behalten. Denn es heißt, wenn ihr gelobt werdet, habt ihr euren Lohn dahin. Wenn alle erfahren, was ihr Gutes tut, habt ihr euren Lohn schon. Wenn ihr Gutes tut, lasst niemand das erfahren. Dann, denn euer Vater im Himmel sieht es und wird das im Verborgenen vergelten. Und da gehört ein Stückchen neue Seriosität unter Gläubige, dass man eben nicht sich an diese Regeln hält, die heute gelten. Tue Gutes und sprich darüber. Ja, die beste PR ist, was Gutes zu tun. Kann man so machen. Nur man hat dann keinen geistlichen Gewinn. Man muss sich immer entscheiden, was man will. Will man eine gute Presse, das ist manchmal durchaus nützlich, dann hast du aber deinen Lohn schon dahin. Oder willst du Schätze im Himmel sammeln, dann muss es in dieser diskreten Weise geschehen. Wirklich. Und hier verlässt der Prophet, warum auch immer, mal diese Diskretion. Er nimmt das nicht nur hin und redet mit Gott, sondern er bringt es in eine gewisse Öffentlichkeit. Und das hat diesen Nebeneffekt, dass dann, weil es seine Sache ist, ich sage, die ist nicht verboten, sich, ich sage ich mal, zu revanchieren. Und es ist auch nicht verboten, die Kräfte der himmlischen Welt dafür einzuspannen. Es ist nicht verboten, wenn ich einen guten Draht zu Gott habe, den einzusetzen für andere. Nur es muss mir klar sein, das ist dann meine Aktivität, das ist nicht Gottes. Das macht einen echten Unterschied. Wenn Gott eine Sache in Gang setzt, dann ist er auch verantwortlich dafür bis zum Ende. Wenn ich eine Sache in Gang setze, dann ist es wirklich meine Verantwortung, wie es damit weitergeht. Deswegen warte ich gerne, dass Gott euch beruft, wenn er um meinetwillen kommt. Bin ich dann nämlich zuständig, wenn es irgendwie nicht funktioniert. Das ist erstaunlich, ja? Es ist erstaunlich und es ist gut und dass wir, ich sage, ich finde das bedauerlich, dass vielen Gläubigen diese Autorität in der geistlichen Welt nicht mal bewusst ist. Geschweige denn, dass sie nutzen. Aber es ist ganz klar aus dem Wort Gottes hervorgängig. Also ich predige hier keine Geheimlehren, sondern es ist das, was jedermann zugänglich ist. Mir liegt nur daran, dass wir diese Dinge bewusst, also dass wir uns dieser Dinge bewusst sind und dass wir die entsprechenden Konsequenzen auch leben, auch bewusst leben. Wie gesagt, wir haben die Entscheidung, dem Gerechten, der ein gerechtes Werk tut, auch seinen gerechten Lohn zukommen zu lassen oder ihm Ehre zukommen zu lassen. Wir haben die Wahl. Und wir haben für uns selber die Entscheidung, ob wir die Ehre von Menschen wollen. Die ist nicht schlimm. Ja, die ist in mancher Hinsicht wirklich nützlich, kann ich so sagen. Als einer, der die Geschäfte dieser Welt hat, da weiß ich, wie wichtig ein guter Leumund ist. Oder wir achten nicht zuerst darauf, sondern auf das, dass wir Ehre bei Gott haben. Und da muss ich wirklich damit rechnen, dass ich eben auch einen schlechten Leumund kriege. Das hat solche praktischen Konsequenzen. Es ist wichtig, das zu wissen. Und jeder hat dort Freiheit, sich zu entscheiden, wie er sich eben entscheidet. Dann Vers 16. Er sagte, ruf sie. Das heißt, die war dann also in ihrer Bescheidenheit auch wieder weggegangen. Dann redet der Diener zu ihm, sagt, wir haben keinen Sohn und der Mann ist alt. Und er sagte, ruf sie. Und Gehase rief sie und sie trat in die Tür und er sprach, um diese Zeit übers Jahr wirst du einen Sohn umarmen. Da sagte sie nicht, doch mein Herr, du Mann Gottes, belüge deine Magd nicht. Was sagt uns das? Zwei verschiedene Dinge sagt uns das, mindestens zwei Dinge. Ja, ganz einfach, das sagt uns das. Der Mann hat mit ihr nicht mehr geschlafen. Woraus kann man das schließen? Ja, ich sag's mal ganz natürlich, vielleicht verstehen das die Jüngeren nicht, aber ich sage euch das mal als etwas älterer Mann. Wenn ich einen ganzen Tag arbeite, wirklich so arbeite wie die auf dem Feld, wie die gearbeitet haben, und das ging wirklich vom Früh von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, dann bin ich ab einem bestimmten Alter so fertig, dann habe ich nicht auch nachts noch Kapazitäten. Das ist wirklich so. Habe ich als 25-Jähriger nicht für möglich gehalten, aber als 45-Jähriger muss ich das einfach zur Kenntnis nehmen. Die sicherste Methode, meine Frau trocken stehen zu lassen, ist, dass ich ein paar Nächte durchmache. Dann bin ich so am Ende, dass mir alle Wunsch nach Sexualität vergeht. Und ich denke, dass das der praktische Zusammenhang war. Und ich denke, dass das in vielen Familien ein echtes Thema ist. Dass die Männer so abgearbeitet sind, oder wahlweise auch die Frauen. Dass deswegen alleine nichts mehr miteinander läuft. Solche ganz nüchternen Zusammenhänge gibt es, die muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen und auch wissen. Das ist nicht oft böser Wille oder dass man den anderen nicht mehr attraktiv findet oder so. Da reichen solche ganz natürlichen, schöpfungsmäßigen Zusammenhänge. Was sagt uns diese kurze Bemerkung noch? Etwas zum Persönlichkeitsprofil der Frau. Also, dass man straflos einen Mann Gottes einen Lügner nennen darf, wenn man den Tatsachen nüchtern ins Auge blickt. Dass weder der Prophet noch Gott beleidigt und sagt, du hast dich dort im Ton vergriffen, nichts wird jetzt. Es zeigt mir, dass es eine sehr nüchterne Frau ist, die sich tatsächlich mit dieser Tatsache abgefunden hat. Und da sie selber auch nicht den Wunsch nach einem Kind verspürt hat und nicht zum Propheten gegangen ist und sagt, bitte Herr, erfüll doch meinen Herzenswunsch. Sondern sie überrascht wird, sie hatte sich arrangiert, ich sage mal, sie war genügsam. Vielleicht war es geworden, das steht nicht, das lässt sich auch nicht ablesen. Darüber spekuliere ich nicht, über Dinge, die sich nicht ablesen lassen. Sie hatte sich aber damit abgefunden und sagt, lass gut sein, wie du was Falsches sagst. Und dann geht's weiter, aber Die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn zu eben dieser Zeit übers Jahr, wie Elisa zu ihr geredet hatte. Ja, ja, diese Schwangerschaftsprophezeiungen. Ist mir selten passiert, aber es gab's schon. Es ist schon so eine besondere Sache. Es ist wirklich was Besonderes. Denn das ist eben keine selbsterfüllende Prophezeiung. Da gehören wirklich immer mehrere dazu, die dann auch nicht dabei sind. Der Mann war nicht dabei. Und ich sag mal noch was, die hat auch mit ihm nicht drüber geredet. Woraus schließt sich das? Schließe ich aus dem Text, nicht bis dahin, aber später. Es wird deutlich, dass die Frau nicht mit dem Mann geredet hat darüber. Die hat mit ihm noch nicht mal geredet, als das Kind tot war, sondern ging zum Propheten. Die hat nicht einen Knecht hingeschickt und hat gesagt, kannst du nicht mal auf das Kind aufpassen? Und er hat es in den Schatten gestellt oder irgend sowas. Deren Leben hat sich auf zwei Ebenen abgespielt. Der Mann war der Wühler, der dabei reich geworden war. Und die Frau war der Feingeist, der für die, ich sag mal, ja, für die zwischenmenschlichen Beziehungen, die über die Arbeit hinausgingen, zuständig war. Und es gibt viele solche Art von Ehen, gerade bei reichen Leuten. Das muss man einfach so zur Kenntnis nehmen. Und es ist kein Hindernis, dass dort nicht ein Mann Gottes sich wohlfühlen kann. Und dass der in Werk Gottes hinein bezogen wird. Und das Kind wuchs heran, und es geschah eines Tages, da ging es zu seinem Vater hinaus zu den Schnittern und sagte zu seinem Vater, mein Kopf, mein Kopf. Der sagte zu dem Knecht, trag ihn zu seiner Mutter. Das heißt, ich habe keine Zeit für dich. Ich stehe mir hier inzwischen nicht zwischen die Beine rum. Wir haben heute so viel zu tun, gerade schönes Wetter und das muss das Getreide runter. Mutter soll sich kümmern, hat ja sonst nichts zu tun. Der hob ihn auf und brachte ihn zu seiner Mutter und er saß auf ihren Knien bis zum Mittag, dann starb er. Da ging sie hinauf und legte ihn auf das Bett des Mannes Gottes, schloss hinter ihm zu und ging hinaus. Ja, ist ja so. Es war sein Kind. Wenn man so will, war es sein Kind. Nicht leiblich, aber... Na, ich denke eher, dass... Also will ich sagen, wenn ich das wirklich aus ganz normaler menschlicher Sicht sehe, da hat er sich geschämt. Da kümmert sich eine Frau um ihn und um den Diener. Und er kriegt noch nicht mal mit, was ihr einziges Problem ist. Und dann ist er schnell und sagt, du wirst. Und doch, es ist ein Wort in Autorität. Wisst ihr, was das heißt? Diese Wort des Glaubenstheologie, die heutzutage sehr angefochten ist, die hat was. Die hat was. Da ist viel biblische Wirklichkeit dahinter. Dinge in Existenz zu sprechen, wenn wir im Glauben reden, es ist wahr. Und Gott sprach und es ward. Und wenn wir in der Autorität sprechen, werden Dinge. Unser Reden hat ungeheure schöpferische Kraft. Das wissen viele Gläubige nicht. Wie starke schöpferische Kraft hat, merken wir am ehesten auf der Negativseite. Du kannst die beste Situation nur lange genug schlecht reden, dann wird sie schlecht. Also das können wir testen, ihr Lieben. Wenn wir ein Experiment machen wollten, würden einen beauftragen, hier ab morgen zu sagen, was hier alles schlecht ist. Und das immer weiter zu machen, dann ist das zum Wochenende schlecht. Ehrlich. Unser Wort hat schöpferische Kraft. Zum Zerstörerischen kennen wir es alle. Wir brauchen nur oft genug, uns über unsere Frau zu mokieren, unsere Kinder zu maßregeln, und dann wird das so, wie wir das sagen. Aber dass unser Wort auch schöpferische Kraft hat zum Guten, das mögen wir mit solchen schlechten Erfahrungen kaum glauben. Aber gerade umkehren zu Gott heißt, wirklich auch in solchen praktischen Dingen umzukehren und der Kraft des Wortes, was aus Gott gesprochen ist, zu vertrauen. Und für viele heißt die Umkehr, zuerst Worte Gottes zu reden. Also ganz praktisch Worte Gottes. Wenn ich denn solches negatives Reden gewohnheitsmäßig oder überkommenermaßen, viele haben das ja schon in ihrer Familie gelernt, in mir habe, dann hilft zuerst bewusst das Wort Gottes dagegen zu setzen. Statt zu sagen, du taugst sowieso nichts, sage ich, ich segne dich im Namen des Herrn. Oder sei gesegnet im Namen des Herrn. Das ist ein Wort Gottes. Und so weiter. Also so kann man das üben. Und dann werden wir merken, dass sich Situationen verändern. Übers Jahr war die Frau schwanger. Na, nun geht die Sache dann schief. Dann stirbt das Kind. Überhaupt nicht. Null. Weil es eindeutig fehlt. Es steht nicht, und der Herr sprach zu ihm. Ganz eindeutig. Weil immer sonst Spruch des Herrn oder der Herr sprach oder der Engel des Herrn kam zu ihm in der Nacht und sprach. Ganz eindeutig ist das aus seinem eigenen Geist gesprochen. Was will der alte Mann auch mit seinem kleinen Jungen? Ja, sicher. Naja, natürlich. Also einfallen kann einem sowas. Aber es wäre genannt. Der Mann war ein richtiges Arbeitstier. Der hat sein Leben lang geknüppelt, gekeult. Sonst wären sie auch nicht so reich, ganz keine Frage, ja. Die waren sehr wohlhabend. Du wirst nicht von alleine reich. Nee. Da muss man schon echt was für tun. Und man muss früh dafür anfangen und man darf sich nicht durch was ablenken lassen, noch nicht mal durch Kinder. Echt, das sage ich mal so. Wenn du Kinder hast, kannst du nicht mehr reich werden. Reich an Kindern, ja. Kinderreich, ja. Nein, aber nicht wirklich wohlhabend, das geht nicht. Du kannst ja nicht deine endliche Kraft auf alles gleichzeitig verteilen. Und der Mann hatte die Wahl, entweder wohlhabend zu bleiben oder sich dann um den Jungen zu kümmern. Dann hätte er sich zur Ruhe gesetzt und dann wäre er tief in ein Loch gefallen jetzt, wenn er stirbt. Aber richtig tief. War schon ganz gut so. Und die Frau, und deswegen, das finde ich das Faszinierende, die Frau sagt, schick mir einen Knecht, mir einen Esel. Wozu brauchst du das? Nein, die sagt das gleich, ich will zum Mann Gottes. Ja, warum ausgerechnet heute? Und die sagt nicht groß und breit und erklärt ihm das und bittet, ob er denn Verständnis hätte oder sagt erst, hu, Katastrophe. Dein Erbe ist gerade gestorben, hättest du dich mal drum gekümmert oder irgend gar nichts dergleichen. Und das macht mir diese Frau sowas von sympathisch. Die hat einen Tunnelblick auf Gott hin. Das ist gut. Also wenn wir so eine Frau haben, sind wir gesegnete Leute, echt. Auch wenn wir das gar nicht so merken. Der Mann hat es übrigens nicht gemerkt. Er hat überhaupt nicht gemerkt, was für eine Segensfreude er hatte. Das war auch nicht wichtig für ihn. Den hat interessiert, ob er ordentliche Schnitte erwischt hat. Und den hat es genervt. Boah, vielleicht hat er sich auch gefreut, dass er einen Knecht zusätzlich hatte, der wenigstens sich mal ein paar Stunden um den Sohn kümmern konnte. Das war für ihn wichtig. Das ist einfach so, ihr Lieben. Das ist auch wirklich in gläubigen Familien, in Anführungsstrichen, wo ein Partner gläubig ist. Oft ist es ja die Frau. So möglich. Der Mann kümmert sich um die Dinge der Welt und er kümmert sich nicht schlecht drum. Und er ist aller Ehre wert deswegen. Es gibt null Rüge für diesen Mann im Wort Gottes. Null. Aber er hat eine weise Frau. Also wirklich eine Frau mit geistlichem Unterscheidungsvermögen. Wie? Lies mal den Vers 23. Die sagt nicht, lass mich in Frieden. Das würde man heute wahrscheinlich sagen, lass mich in Frieden. Bitte? Lass gut sein. Das ist das, was gemeint ist. Frieden. Lass Frieden. Halt Frieden. Die hatten nichts miteinander. Nein, ich denke eher umgedreht. Der würde das gegönnt haben. Das war so, ihr hattet eine Frau, ist doch gut, ist doch alles in Ordnung, was wollt ihr denn? Es gibt Leute, die sind wirklich so materiell eingestellt. Die haben eine Frau, ob die Bedürfnisse hat. Naja, dafür hat man doch ordentlich gearbeitet. Das ist nicht selten, ehrlich. Also, es gibt schon Frauenbilder in der Bibel, da kannst du sowieso mit den Ohren schlackern. Aber das ist schon auch eine ganz besondere. Und da Eben deswegen sage ich, wenn die ihm noch nicht mal sagt, dass der Sohn tot ist, dann hat die ihm vorneweg auch nichts gesagt, was der Prophet gesagt hat mit der Schwangerschaft. Also den Stress tut doch sie sich nicht an. Da hätte der Mann so, ich sag mal, wie der Mann reagiert hätte. Willst du mir jetzt aufs Brot schmieren, dass ich nicht genug mit dir schlafe? Habe ich nicht genug für dich schon getan? So, weißt du, wenn sie gesagt hat, oh, der Prophet hat prophezeit, wir kriegen ein Kind. Also das ist Weisheit der Frau, an solchen Stellen zu schweigen. Mit der er überhaupt sowieso nicht, ja. Ja, womit er sowieso nichts anfangen konnte. Und ich sag mal das, sie ehrt ihn damit. Sie ehrt ihn damit, dass sie seine Art zu leben respektiert. Andererseits gibt ihr das tatsächlich Freiraum, den nicht jede Frau hat. Dann wirklich einen großen Freiraum. Und ich sage euch mal, das heißt ja ins heutige übersetzt, gib mir mal dein Auto. Na, sattelt mal einen Esel. Ein Auto und einen Chauffeur brauche ich auch noch. Und das macht der Mann. Na, warum denn, Mensch? Wenn schon wieder zum Gottesdienst. Na, ich muss da mal hin. Ja, wieder Neumond nach Sabbat heißt, die Tage, wo ich immer nichts machen darf. Ist doch gar nicht so. Heute ist ein Arbeitstag. Lass mich doch mal.
Ja.
Also, ich sag das mal so, das mag merkwürdig sein, wenn wir so ein ideales Eheverständnis haben, aber das, die Schrift sagt, dass das durchaus so ist. Und ich sage, das ist gar nicht so selten. Und es ist auch gar nicht so schlecht. Also zumindest entzieht sich das der Bewertung, dass wir sagen müssen, so darf eine Ehe nicht sein. Das ist nicht so. Alles, was die Schrift uns vorstellt, ist so und darf so sein. Außer wo sie direkt sagt, so soll es nicht sein. Und ich sag mal, das kann durchaus so bleiben. Das heißt nämlich in 1. Korinther 7, was weißt du, Frau, ob du den Mann errettest? Oder du Mann, ob du die Frau errettest? Also eure Kinder sind geheiligt, um des Gläubigen willen, aber es gibt null Garantie, dass der Partner umkehrt. Null. Da können wir, ich sag's mal so, beten wie die Weltmeister. Und es bleibt trotzdem alleine die Entscheidung des Partners. Das ist nicht Gottes Entscheidung. Das ist die Entscheidung des Partners und die ist souverän. Und ich denke, da wird viel Unsinn betrieben im christlichen Bekenntnis, dass da Männern auf den Keks gegangen wird, was die höchstens verhärtet. Wo sie dann irgendwann sagen, lass mich bloß zufrieden, in der Kneipe lassen sie mich wenigstens sitzen und du belatscherst mich den ganzen Tag. Das heißt, nee, also bau nicht die Vorstellung auf, als ob dein Beten oder dein Fasten oder irgendwas dein Mann bekehren kann. Was weißt du heißt? Also, wenn wir die Stelle mal raussuchen, zum Frieden ist man berufen. Und das, ich habe das vorhin so zusammengefasst, das ist alleine die souveräne Entscheidung des Partners. Wir haben keine Autorität über die geistlichen Entscheidungen unseres Ehepartners. Nein, das meine ich. Ja. Eben, der wird sich entscheiden und der muss sich entscheiden können, denn mein ganzes Beten bringt mich in Not. Denn ich muss mich, um es ernsthaft zu machen, richtig reinsteigern. Und ich weiß nicht, welches Ergebnis das hat. Und wenn es heißt, das Gebet des Gerechten bewirkt viel, wenn es ernstlich heißt, steht eben nicht, das Gebet des Gerechten bewirkt alles, wenn es ernstlich ist. Und dort hat es Grenzen. In der Entscheidung des anderen hat unser Beten Grenzen. Wirklich, das müssen wir klar haben für uns. Es wird unglaublich viel manipulativ gebetet. Und das hört Gott nicht. Das sind nämlich Joche auflegen, das sind oft fromme Joche. Das ist nicht legitim. Beten heißt, zu Gott zu rufen, dass er sich Situationen annimmt. Aber nicht Gott zu bitten, dass er jemand anders knechtet. Das ist nämlich, ich sag mal, das grenzt eher an Zauberei. So wird in der finsteren Welt agiert. Da wird zauberhaft eingewirkt auf andere. Da wird manipuliert. Aber ihr Lieben, ich bleib mal bei unserer Geschichte. Du würdest doch heute bestimmt 50% der geisterfüllten oder sogenannten geisterfüllten Christen finden, die sagen, oha, wissen wir's, der Mann ist gebunden an das Geld. Beten wir doch mal, dass er einen neuen Blick kriegt für seine Familie und so weiter. Und nichts davon, sagt die Schrift. Du, das ist was anderes, Marion. Das ist ganz klar. Das ist was anderes. Wenn Gott redet, ist die Sache völlig klar. Aber hier, wir reden ja hier von Dingen, die von uns ausgehen.
Ist von vornherein zum Scheitern verurteilt, weil sie schon bekehrt ist.
Nein, aber ich weiß, genau das. Es geht nicht. Das geht nicht. Das ist das, eben dieses kostbare Kapitel Jesaja 58. Dieses Kapitel übers Fasten. Dass ihr jedes Joch zerbrecht, dass ihr gewalttätig behandelt ins Feind lasst, dass ihr Gebundene freisetzt. Und wirklich, es werden so viele fromm gebunden. Auch Kinder. Die haben das irgendwann sowas von über. Ich kann tatsächlich ein Zeugnis über diesen Menschen aussprechen, statt zu sagen, oh, der will sich immer nicht bekehren. Ja, das ist ein negatives Reden, damit bestätige ich das. Da kann ich sagen, im Namen Jesu bezeuge ich diesen Mächten, die nicht wollen, dass dieser Mann umkehrt, dass Gott will, dass alle gerettet werden und dieser Mann gehört dazu, zu den Allen. Das wäre eine Art erhörlichen Betens. Aber nicht, oh Gott, mach doch, dass er sich endlich bekehrt. Das ist nicht, ich sag mal, das ist nicht mein Gottes Macht. Aber versteht ihr, wenn wir das verstanden haben, geht in großer Teil gegenseitigen Drucks weg. Dann können wir einander in der Freiheit des Christus begegnen. Wo der Geist des Herrn ist Freiheit. Weißt du, da habe ich meinen Glauben zu Gott für mich. Oder ich habe nicht und dann ist es mein fehlender Glaube und nicht des anderen. Der glaubt doch nicht. Wird doch sowieso nicht. Ja? Oder wenn er doch endlich das und das machen würde. Das sind Sprüche des Unglaubens. Wenn ich sage, ich vertraue dir, Gott. Ich vertraue dir. Weil ich dich gebeten habe und weil du gesagt hast, was er bitten werde in meinem Namen, will ich tun. Ich bitte dich nur schon so lange drum und ich vertraue dir, dass du das tun wirst. Und ich lasse nicht nach, dich daran zu erinnern und dir zu glauben. Das ist ein ganz anderer Art. Das ist die Fröhlichkeit des Herzens. Und das bewegt einen anderen eher, als wenn ich sage, du musst aber. Das ist dann 2. Petrus oder 1. Petrus, heilige Frauen. Na, wie ist das denn? Ja, nee, das sind heilige Männer, nee, die deren Vorbilder ihr geworden sind. Erste Petrus, Kapitel 3. Gleicherweise, ihr Frauen, seid euren eigenen Männern unterwürfig, auf das, wenn auch etliche dem Wort nicht gehorchen, sie durch eure Fürbitte gerettet werden, steht nicht, sondern sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort mögen gewonnen werden. Und dieser Wandel, ich sag mal, kann nun man neugierig machen. Natürlich, es gibt bösartige Männer, da Herzensverhärtete, da kann man sich möglicherweise auch nur trennen. Aber wenn ich den Mann gewinnen will, und er willigt ein, als Ungläubiger bei jemandem gläubig zu bleiben, das ist ja die Voraussetzung, dann bringt mein Reden überhaupt nichts, aber mein verändertes Tun, eben statt immer unter mir zu leiden, ist jetzt fröhlich. Oha, was ist das? Hat sie jetzt einen anderen? Schon ist man neugierig. Was ist das, dass die jetzt wieder lacht? Das muss der Pastor sein, heißt dann. Wer weiß, was er mit meiner Frau hat? Und dann guckt man hin und dann merkt man, oha, trifft er das Wort selber. Manchmal versperrt sich der Mann und trotzdem kann alles passieren. Aber das ist der Weg, der biblisch zumindest. Indem sie euren in Furcht keuschen Wandel angeschaut haben. Denn so schmückten sich auch einst die heiligen Frauen, die ihre Hoffnung auf Gott setzten, indem sie ihren eigenen Männern unterwürfig waren, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herrn nannte, deren Kinder ihr geworden seid, wenn ihr Gutes tut und keinerlei Schrecken fürchtet. Und das ist so der Punkt, daran kannst du eine heilige Frau erkennen. Sie bleibt beim Gutes tun und sie fürchtet keinen Schrecken. Und da kannst du wirklich auch Menschen in der Entscheidung, in der Krise schon beurteilen. Sind es heilige Leute, also Leute, die, auf die Gott seine Hand gelegt hat? Oder sind es nur fromme Leute, die religiöses Zeug produzieren? Heilige Leute kennst du daran, dass sie nicht zu schrecken sind. Also Frauen. Bei Männern ist es vielleicht anders, aber bei Frauen ist es ausdrücklich so gesagt. Jedenfalls heißt es in unserer Geschichte weiter, so zog sie hin und kam zu dem Mann Gottes auf den Berg Karmel. Und es geschah, als der Mann Gottes sie von Ferne sah, sagte er zu seinem Diener Gehasi, siehe da, die Schunemiterin. Nun lauf ihr doch entgegen und sage zu ihr, geht es dir gut? Geht es deinem Mann gut? Geht es dem Kind gut? Sie sagte, gut. In Wirklichkeit war sie geladen, die Frau. Gleich kommt der Ausbruch. Und sie kam zu dem Mann Gottes auf den Berg und umfasste seine Füße. Da trat Gehasi herzu, um sie wegzustoßen. Aber der Mann Gottes sagte, lass sie, denn ihre Seele ist betrübt und der Herr hat es mir verborgen und es mir nicht kundgetan. Die Füße des Mannes Gottes zu umklammern. Warum will sie der Diener wegstoßen? Der möchte nicht seinen Job verlieren, dadurch, dass sein Chef in Verruf gerät und keiner mehr dahin kommt. Stell dir mal vor, was das heißt. Eine Frau liegt dem da zu Füßen. Und dann kommen gleich die anderen Ratsuchenden und sagen, oha, aber mit der man was gehabt hat. Wenn die so intim da miteinander sind, na, vor allem bei Jesus. Bei Jesus, die Sünderin, ja, wenn er ein heiliger Mann wäre, wüsste er, dass das eine Sünderin ist. Bitte? Naja, natürlich. Aber deswegen dieser Reflex, wegstoßen ist ein krasses Wort. Eben war er noch, hat sie nach dem Wohlergehen gefragt, im nächsten Moment möchte er, hau hier ab, du. Mach ja nicht so ein Zeug. Und der Prophet, hä? Klar. Und der, ich denke, dass er auch oft diese Funktion hatte. Wenn Leute kommen, ich sag mal, du triffst ja dort auch, wenn du in solchen Dienst bist, triffst du ja auch echter Verrückte, die kommen dann an und schreien rum oder so, also wie die Besessenen begegnen Jesus und dann ist erstmal Tamtam. Und Jesus hat immer selber dann in Autorität gesprochen, aber seine Jünger haben trotzdem versucht, ab und zu mal Ruhe zu schaffen. Berühmtestes Beispiel. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Mensch, das Herz an. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott sieht das Herz an. Und auch hierin erweist er sich als Mann Gottes. Ihr Herz ist betrübt. Überhaupt nicht zu merken. Er fragt, geht's dir gut? Geht's dem Mann gut? Geht's dem Kind gut? Gut. Lass dich nicht von dem Reden, wenn du in den Dienst Gottes bist, lass dich nicht von dem Reden des Menschen beeindrucken. Achte auf das, was im Herzen des Menschen ist. Wenn dir Gott noch keine Erkenntnis über die Situation selber gegeben hat, dann achte auf das, was du hinter den Worten siehst. Das zumindest zeichnet dann den Mann Gottes aus. Auch wenn Gott zu ihm noch nicht geredet hatte, hat er eins gesehen im Gegensatz zu seinem Diener. Die Frau hat ein Problem. Hat ein ernsthaftes Problem. Und sie sagte, habe ich einen Sohn von meinem Herrn erbeten? Habe ich nicht gesagt? Mehr sagt sie nicht und er weiß schon Bescheid. Er weiß Bescheid. Und ich sag mal, ich weiß Bescheid, wie einem in so einer Situation ist. Da weißt du als Mann Gottes sofort, da hatte doch Gott nicht geredet. Es geht auf meine Kappe. Schadensbegrenzung. Geh, nimm meinen Stab. Und geh. Wenn du jemanden nähe, dass ich sag mal, er muss dort was alleine machen. Das ist sein Ding. Nee, weißt du, was das ist? Das ist auch der Prophet, der Mann Gottes. In der unangenehmen Situation schickst du mal die Mitarbeiter. Das ist wirklich, was dahinter steht. Und nochmal gleich zu zeigen, was man für Autorität hat. Im Herzen war er sich nicht sicher. Er hat sich eben nicht identifiziert wie Elia. Ja? Da stirbt das Kind und sie bringt ihm das und er macht es zu seinem. Und da merkst du den Unterschied. Elisa ist wirklich wesenhaft ein anderer Mann. Ich sage ich mal, der eher auf den Effekt aus ist, als auf die Beziehung. Man würde sagen, der Nähetyp und der Geltungstyp. So aus Helfer, also aus therapeutischer Sicht. Dem, ich sag mal, dem mehr an dem Insignien gelegen ist, als an der Beziehung. Eben, er kriegt nicht mit, was der Frau fehlt. Und er kriegt auch jetzt nicht mit, dass der Frau das eben normalerweise gut tut, wenn er sich der Sache persönlich annimmt. Wenn sie nun schon dahin kommt, kommt er nicht mal auf die Idee, mit ihr mitzugehen. Erstmal jedenfalls nicht. Und da sage ich, ihr Lieben, das sind auch die Grenzen von Männern Gottes. Die sind auch ihrer Persönlichkeitsstruktur verhaftet. Und deswegen sage ich dort, das ist ein ernsthaftes Missverständnis zwischen den beiden. Wirklich ein sehr tiefgreifendes. Das wird alleine durch die Weisheit dieser Frau gerettet. Worin besteht die? Durch Unterwürfigkeit. Die Situation geht an der Stelle in die Binsen, wenn diese Frau nicht auf die Knie geht, sich ihm nicht unterwirft und sagt, du Lügner, ich habe es immer schon gewusst, du wolltest mich nur betrügen. Das wäre naheliegend gewesen. Eine bemerkenswerte Frau. Eine bemerkenswerte Weisheit. Die das in sich hat, was heute viele, die hochgeachtet sind im Volke Gottes, einfach nicht auf die Reihe kriegen. Die aus, sage ich mal, natürlichen Reflex heraus das Richtige tut. Echt, das ist eine Frau, von der kann man lernen. Kann Mann lernen und kann Frau auch lernen. Da sagt er zu Gehasi, gürte deine Hüften und nimm meinen Stab in deine Hand und geh hin. Wenn du jemandem begegnest, grüße ihn nicht und wenn jemand dich grüßt, antworte ihm nicht und lege meinen Stab auf das Gesicht des Jungen. Immerhin der Stab des Propheten. Die Frau aber sagt, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich von dir lasse. Sie sagt, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt. Die Frau ist sowas von sich selber los, die sagt noch nicht mal, so wahr der Herr lebt und meine Seele lebt. Ich glaube, auch so können nur Frauen sein. Weißt du, was mal ganz nebenbei, ich sage mal aus familientherapeutischer Sicht, das Drama dieser Geschichte ist? Das sage ich als Familientherapeut. Da hat einer so eine Perle und seine Kühe sind ihm wichtiger. Der Einzige, der überhaupt nicht mitkriegte, was für ein Goldstück er hat, ist der Mann von dieser Frau. Das ist die Tragik des menschlichen Lebens. Das ist wirklich so. Also, da kommen wir auch nicht drum rum. Das ist das, woran Salomo verzweifelt ist und hat gesagt, auch das ist ein Übel unter der Sonne. Nicht der Schnellste gewinnt den Lauf und nicht der Stärkste den Kampf. Und nicht die beste Frau kriegt den besten Mann. Hat er nicht dazu geschrieben, aber das hat sein Leben selber auch bewiesen. Das ist wirklich so. Mal so viel zu dem richtigen Mann von Gott. Das ist in vielen Fällen ein Mythos. Oder die richtige Frau von Gott. Das ist nämlich nur dann die richtige Frau von Gott, wenn Gott das gesagt hat. Wenn ich mir die suche, dann kann ich nicht mit dem Anspruch auftreten, dass das dann die Frau oder der Mann von Gott ist. Dann bin ich genauso für das verantwortlich, für mein Suchen, wie der Prophet hier verantwortlich ist für sein gutes Wollen. Wirklich. Also echt, entweder ich habe einen Spruch des Herrn, Gott sei Dank, ich habe, oder ich habe das nicht, dann ist es echt etwas schwieriger. Und dass ich das habe, da gehörte dazu, dass ich 4 Jahre lang und 6 potenzielle Partnerinnen hab verstreichen lassen. Wirklich. und dass ich die Frau vom Herrn habe, hatte zur Bedingung, dass ich aufgehört habe zu suchen. Dass ich an den Punkt kam, wo ich gesagt habe, Herr, ich gebe es auf, ich greife höchstens ganz tief in den braunen Kram. Ich höre auf, auch nur zu suchen. Wenn, dann musst du mir das so eindeutig klar machen, dass ich das auch verstehe. Tja, dann hatte ich zu einer Ja gesagt und habe erst hinterher gemerkt, welche Bedeutung das hatte. Da stehe ich an meinem Küchenherd und will Tee machen und drei Gäste bewirten. Einer davon war sie. Die anderen waren zum Glück noch nicht drin und da sagt sie, Frank, ich hab dich lieb. Und ich sag, ich dich auch. Und drehe mich so um und denke, naja, so, das ist klar, als meine Schwester habe ich so lieb. Und dann hat sie mich umarmt. Und dann ist mir heiß und kalt geworden. Ich gedacht, so hatte ich das ja jetzt nicht gemeint. Und dann hatte ich zwei schlaflose Nächte natürlich. Sie hat selig geruht und mich floh der Schlaf. Und in der zweiten Nacht hat Gott geredet. Richtig geredet. Du hattest gesagt, du willst nicht mehr suchen. Ja, Herr. Aber ich habe doch eben Ja gesagt. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein. Alles, was mehr ist, ist aus dem Bösen. Da ist mir nur noch heiß über den Rücken gelaufen. Aber du wolltest sie mir doch zeigen. Ich wollte sie mir nicht mehr suchen. Hast du sie denn gesucht? Nee, Herr. Ich habe immer gedacht, ich muss sie ansprechen. Hattest du das von mir erbeten? Nee, Herr. Ich sollte sie dir zeigen. Ja. Ich habe immer gedacht, du sagst mir, wer das ist. Hattest du darum gebeten? Nee, Herr. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein. Ich danke dir. Und unsere Ehe ist auf dem Wort Gottes gegründet. Und deswegen, so viel zu Mann oder Frau aus Gottes Hand. Es muss auf das Wort Gottes gegründet sein. Nicht notwendigerweise auf dieses Wort. Aber dieses Wort hat bei uns bis heute gehalten. Durch sehr schwierige Zeiten. Nicht schwierig hier wie letztes Jahr. So, das war nicht eine schwierige Zeit. Sehr schwierig ist, wenn man dann auf Kippe steht, wenn man gesichtet wird und sagt, nee, ja, auch wenn es die Frau ist, die du mir gegeben hast, ich halte es mit der nicht mehr aus. Naja, dann hat man ein Problem. Sie hat ein Problem vor allem mit einem, wenn ich es nicht mehr aushalte. Wenn ich diese Frage, hält es mit mir noch aus? Naja, warum nicht? Ja, versteht ihr, das sind so, das gibt dann echt schwierige Zeiten, aber das Wort hält. Wo sonst sollte man sich festhalten? Aber dazu muss ich das Wort des Herrn haben. Das darf man echt nicht verwechseln, sonst wird alles durcheinander. Ich kann nicht sagen, ich habe ein Wort des Herrn. Wir hatten das ja hier, ja. Die Mitarbeiter hat es aus diesem Haus rausgeknallt. Gott hat mir gesagt, dass das meine Frau ist. Aha. Und wie kommt es, dass sie noch verheiratet ist mit einem anderen Mann? Nun, das macht nichts. Gott hat mir das gezeigt. Quark ist. Gott zeigt nicht was, was er vorneweg genau verboten hat. Das ist Müll. Na, zweigläubig ist auch so eine Geschichte. Also, gläubig und gläubig, du wirst immer zweigläubige finden, die allen Mist bestätigen. Oder welche, die sie als gläubig ausgeben. Vertrauenswürdige Leute. Es wird die Übereinstimmung der Gemeinde finden. Nun, nicht gerade aller. Ihr Seelsorger hat gesagt, bloß nicht. Und mein Vater hat gesagt, wird nichts. Habe ich gesagt, entweder akzeptierst du das, dass meine Frau ist, denn Gott hat mir das gezeigt, oder du brauchst nicht mehr zu mir zu kommen. Das war das erste Mal, dass ich meinem Vater sowas gesagt habe, das einzige Mal auch. Alleine zu bleiben ist leichter, aber zusammen zu sein ist schöner. Es war, beides war. Wenigstens nach 20 Jahren am Anfang ist es auch nicht schöner. Am Anfang ist es schwerer und auch
auch nicht schöner. Aber später ist es viel schöner. Leichter und schöner. Bei euch ist es viel schwerer als bei uns. Mindestens 50 Kilo. Probleme sind immer selbst gemacht. Wir machen heute nicht so lange, oder? Gute Zeit, Schnitze machen. Aber die Geschichte machen wir zu Ende. Ja? Diese Geschichte machen wir zu Ende. Nur die Geschichte. Die Mutter des Jungen sagte, die Geschichte ist gleich zu Ende. Es geht ja nur dort, wo es um den Mann Gottes geht. Unsere Geschichte geht weiter? Ne, diese Geschichte, das meine ich. An der bin ich auch schon wieder. Da machte er sich auf und ging ihr nach. Sie reitet mit dem Esel vorne weg und er kommt hinterher. Auch so kann man mit dem Mann Gottes umgehen. Gehasi aber war ihnen vorausgegangen und hatte den Stab auf das Gesicht des Jungen gelegt, aber da war kein Laut und kein Aufhorchen. Und er kehrte um ihm entgegen und berichtete ihm und sagte, der Junge ist nicht aufgewacht. Dieser Diener, dieser einer der wenigen Diener, die mit Namen genannt werden, nimmt ja ein böses Ende. Wer weiß noch welches? Der Aussatz Naamans kommt auf ihn. Und das, was dort zu seinem Verhängnis wird, nämlich sein Geschäftssinn, sein nüchterner Geschäftssinn, erweist sich hier im Vorfeld als richtig hilfreich. Also ich sag mal, wenn du als Propheten noch einen Visionär als Schüler hast, dann kriegst du kein Essen mehr. Weißt du, dann mangelt es an den einfachen Dingen des Lebens. Und dass dieser Prophet, der doch so auch so ein bisschen sehr seins im Blick hatte, also sehr die Sache Gottes im Blick hatte, und das normale rundherum nicht ganz so gewieft bewegen konnte, dass der gerade sich in Diener nimmt, der sehr nüchtern ist. Das ist kein Zufall. Der hat es gemacht, legt den Stab drauf, guckt, passiert was und geht einfach zurück. Der macht es nicht wie der Zauberlehrling und fängt dann an, mit dem Stab dann irgendwelche Spirenzchen zu machen. Und schwingt den dann über dem Jungen und sagt, im Namen des Herrn, vielleicht hörst du jetzt mal auf mein Gewedel oder sowas. Er macht, was ihm gesagt wird, und er kommt zurück und sagt, ist nicht. Also, das hat was, muss ich mal so sagen. Diese nüchterne Herangehensweise hat was. Das wird dort gefährlich, wo man den Geschäftssinn mit den Dingen Gottes mischt. Dann wird es echt gefährlich. Und da ist dieser Mann dann dran gescheitert. Aber zuerst mal ist das ein sympathischer Mann. Also, das tritt nämlich hinter seinem Abbrechen zurück. Ja, Gehasi hörst du, wenn du die Geschichten kennst, denkst, aha, naja, der Geldgierige. Aber das war auch ein sehr brauchbarer Mitarbeiter gewesen. Nur, dass er irgendwann die Kurve nicht gekriegt hat zu den geistlichen Dingen. Und als Elisa in das Haus kam, siehe, da war der Junge tot, auf sein Bett hingelegt, und er ging hinein, schloss die Tür hinter ihnen beiden zu und betete zu dem Herrn. Und er stieg auf das Bett und legte sich auf das Kind und legte seinen Mund auf dessen Mund und seine Augen auf dessen Augen und seine Hände auf dessen Hände und beugte sich so über ihn, da wurde der Körper des Kindes warm. Was ist das, was wir hier haben? Nee, das ist keine Wiederbelebung. Ja, natürlich ist das Wiederbelebung, aber nicht im medizinischen Sinne. Das ist die tiefste Form von Identifikation. Es gibt nur noch eine tiefere Form von Identifikation im wörtlichen Sinne. Das Einswerden mit den Menschen. Das Mann und Frau eins werden. Das identifiziert als einziges noch tiefer. Aber das ist menschlich gesehen die tiefste Form von Identifikation. Eins werden ohne Sexualkontakt, nenne ich das.
Weißt du, was es heißt, mit einem Toten eins zu werden?
Entweder stirbst du dabei selber oder der wird auferweckt. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten.
Jeder nimmt instinktiv von einer Leiche Abstand. Wisst ihr warum? Weil der Geist des Todes so gewaltig ist. Deswegen nimmt man Abstand von den Toten. Weil es begegnet einem dort eine Macht, der wir normalerweise nicht Herr werden. Über alle anderen Dinge haben wir Autorität, wirklich über die Sünde und über den Teufel, aber nicht über den Tod. Das ist der letzte Feind, der weggetan werden wird. Nur einer ist Herr über den Tod. Das ist der Geist Gottes. Gott selber. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und hier ist wirklich der Geist Gottes in diesem Mann. Und er ist so stark in ihm. Und ich sage mal, das ist der Schlüssel dafür, dass später noch seine Knochen so eine Kraft haben. Seine Gebeine. Dass er hier den Tod besiegt. Wisst ihr, warum das so ist? Wo ist der Schlüssel dafür wiederum? Beziehung zu 1 und 10. Er war der Schüler eines Entrückten, eines, der den Tod nicht gesehen hat. Und ihr Lieben, das ist unsere Qualifikation, warum wir Tote auferwecken dürfen. Wisst ihr, dass wir eine Totenauferweckung hier in unseren Reihen haben? Und dass das die Frau von Lutz gewesen ist, die ihr eigenes Kind zurückgerufen hat aus den Toten? Die Kleine, die ertrunken war? Wo die Mutter zu Gott schreit, bis das Kind wieder lebt. Aufgrund welcher Tatsache, dass wir Schüler dessen sind, der den Tod überwunden hat. Das ist das Entscheidende. Keiner dieser anderen Männer, so groß sie gewesen sind, auch Mose nicht, hat den Tod überwunden. Elia hat ihn überwunden. Elisa hat ihn überwunden. Elia als einer, der selber ein Entrückter ist, wie Henoch, und der, auf den das Teil Elias kommt, der Mantel des Propheten, diese zweifache Salbung. Wenn du mich auffahren sehen wirst, dann wird dir das werden, dann wird dir das zweifache Teil von mir werden. Und er sah ihn hochfahren. Wagen ist er, seine Reiter. Nee, das Doppelte. Wirklich das Doppelte. Er hatte seine eigene Salbung, der Elisa, und er hatte die Salbung des Elia noch obendrauf gekriegt. Wirklich, kann man so sagen. Ungewöhnlich. Und es macht sich daran deutlich, dass er den Tod überwindet. Das ist nichts Gewöhnliches, auch nicht unter Gottes Männern, dass Tote auferweckt werden. Aber für uns, sage ich mal, ist es so was Gewöhnliches, wie ein Schnupfen kurieren. Dass wirklich, dass eine ungebildete Frau eines einfachen Mitarbeiters diese Autorität hat. Ich sage wirklich eine ungebildete Frau. Lore hatte Förderschule, glaube ich. Ja? Aber Kraft, warum? Als Schülerin, als Jüngerin dessen, der den Tod überwunden hat. Und das ist es, ihr Lieben. Lasst uns dieser Berufung würdig wandeln. Das ist ein Jammer, wenn uns das nicht jeden Tag zum Jubeln bringt und wir uns dessen bewusst sein, dass das unsere Autorität ist. Man kann damit nicht rumspielen, klar. Weißt, man braucht die vorbereitete Situation, aber das war so eine Situation. Und er identifiziert sich mit diesem Toten. Dann ging er wieder im Haus einmal hierhin, einmal dorthin und stieg wieder hinauf und beugte sich über ihn. Da nieste der Junge siebenmal und der Junge schlug seine Augen auf. Und er rief Gehasi und sagte, ruf diese Schuhe mit hin. Er rief sie und sie kam zu ihm herein und er sagte, nimm deinen Sohn. solche Dienste sind nicht für das Publikum. Er schloss zu hinter ihnen beiden. Ich habe mal so einen ähnlichen Dienst gehabt. Ganz ähnlichen Dienst. Gott hat mir das Wort aufs Herz gelegt, so mit jemandem umzugehen. Und ich habe das wirklich so gemacht. Mich auf denjenigen gelegt und bin dann hierhin und dorthin im Haus gegangen, weil ich es nicht anders wusste, und habe das nochmal gemacht. Und es hatte eine ähnliche Wirkung, dass der Geist dieses Menschen belebt wurde. Das kann man aber nicht so machen und sagen, so ab jetzt, jede Seelsorge springst mal auf einen drauf und wartest, bis der siebenmal niest und dann ist er wieder lebendig. Das geht nicht. Weißt du, man kann das, da kann man, eben, das meine ich, das sind die Grenzen von Prophetenschulen. Ich fürchte mal, in Prophetenschulen wird nämlich gelehrt, wenn du gar nicht mehr weiterkommst, dann musst du dich auf Menschen drauflegen und dann, was willst du sonst lehren? Was, du kannst ja schlecht Methoden lehren. Das sind Dinge, die der Geist Gottes eingibt in dieser Situation. Aber das Prinzip, was du lehren kannst in der Situation, ist was? Und zwar ist dieses Prinzip nämlich durch das Wort Gottes gedeckt. Na, meine Damen und Herren, was ist das Prinzip, was wir hieraus lernen? Vergleichende Textforschung. Wir werden eine andere Totenauferweckung, da entdecken wir dasselbe Prinzip. Ja, bei der Tochter des Hauptmann Jairus, wo Jesus auch alle schickt und ist mit den Eltern des Kindes und den drei Jüngern allein. Und das ist das, was ich sage. Das ist nicht fürs große Publikum. Nicht notwendigerweise. Es gab ja noch andere Propheten. Doch. Ich glaube nicht, dass du immer vom Größten gelehrt wirst. Nein, verstehst du, weißt du, wer war zu der Zeit noch Prophet? Hatten wir schon mal heute. Micha. Warum soll nicht Micha der Lehrer dort gewesen sein? Könnte sein. Der hat viel geschrieben. Ausspruch Michas, ganze Buch von Elia und Elisa ist nichts Schriftliches bezeugt. Das haben dann Männer Gottes geschrieben durch den Heiligen Geist, haben also andere geschrieben. Na, vielleicht auch die Prophetenschüler. Will ich mich nicht streiten. Aber versteht ihr, ich tue mich schwer bei Spekulationen und ich tue mich leicht bei Ableitungen. Deswegen, wo ich aus dem Vergleich zu anderen Stellen bestimmte Zusammenhänge verstehe, dann habe ich Mut, das so zu sagen. Aber ich bin kein Freund von Spekulationen. Und ich kann es eben nicht ableiten, dass das die beiden Lehrer gewesen sind. Weißt du, warum nicht? Dagegen spricht, als die beiden miteinander unterwegs sind, dass die Prophetenschüler ankommen, und es kamen welche von den Schülern heraus und sagen, weißt du eigentlich, dass Gott heute deinen Herrn wegnehmen wird? Ich weiß es. Die haben auch schon was gelernt. Die hatten gelernt, dass, also, die hatten schon auch geistliche Wahrnehmung gelernt. Aber die Zusammenhänge haben ihnen gefehlt. Weißt du, dass der Herr heute deinen Herrn wegnehmen wird? Ja, so viel hatten sie mitgekriegt. Aber dass es darum nicht ging, sondern dass es darum ging, Kraft zu übertragen, das ist den Prophetenschülern völlig abgegangen. Ja, zum Beispiel, haben sie gedacht, gehofft selber den Mantel zu ergattern. Und damit sind wir schon am Ende dieser Geschichte und machen morgen mit Elisa weiter. Für mich ein faszinierender Gottesmann, der es wert ist, dass wir noch in solche, also eben in solche Einzelheiten hineingucken, weil das sehr viel deutlich macht für uns, wenn wir selber in einem ähnlichen Dienst stehen, in Autorität dienen. Bitte? Ja, wenn wir in Autorität dienen, eben, wo sind die Grenzen und wo sind die Selbstverständlichkeiten dieser Autorität? Die Auferweckung des Lazarus hatte meines Erachtens nach einen anderen Charakter. Und zwar hinblickend auf die eigene Auferstehung. Es war ja der Versuch, es war dort schon beschlossen, ihn zu töten. Und die Auferweckung des Lazarus war ein persönliches Zeugnis, erstmal für die Gläubigen. Denn er maßregelt ja die Schwester, die sagt, Herr, wärest du doch hier gewesen, wäre er nicht gestorben. Das heißt, sie haben mit der wunderwirkenden Kraft Gottes gerechnet. Aber nicht, dass die so weit geht, dass sie den Tod überwindet. Und das stellt er den Gläubigen erstmal vor und gibt gleichzeitig den Ungläubigen ein Zeichen, wenn er den Tod überwindet, müssen sie damit rechnen, dass sie ihn nicht aus der Welt kriegen. Aber sie wollen nicht. Ja, sie versuchten von dort an auch den Lazarus zu töten. Das ist der ganze Glaube, der dadurch geweckt wird. Und damit vollzieht sich das Gericht an ihnen, dass sie nämlich auch seiner Auferstehung nicht glauben. Das Gericht, der Auferstehung Jesu nicht zu glauben, vollzieht sich vorneweg schon. Und zwar dort, als sie beschließen, den von den Toten auferweckten, angewesten Lazarus wieder umzubringen. Da war eigentlich schon klar, dass die Auferweckung Jesu selber oder die Auferstehung Jesu selber genauso ohne Eindruck an ihn vorbeigehen wird. Denn es bringt sie nicht zur Umkehr vor Gott. Es bringt sie nicht zur Beugung. Und das ist eine eigenartige Geschichte eben bis heute. Wo immer auch heute wieder Tote auferweckt werden, und das ist ja nicht ganz so selten, passiert immer wieder, also klar bezeugt, wen hebelt's aus? Gibt es Wichtigeres? Dass Prinzessin Dai stirbt, ist wichtiger. Dass die Königin der Herzen tot ist, das rührt die Leute zu drehen. Dass Jesus auferstanden ist, c'est la vie. So ist das Leben auf der Erde im Moment. Müssen wir durch. Kann nicht das sein, was uns wirklich aushebeln darf. Das ist wichtig, dass wir darin wandeln. Dass wir in unserer Berufung treu sind. Dass wir wissen, welche Autorität wir als Gotteskinder haben. Dass wir wissen, von wem wir gelehrt sind und von wem wir gelernt haben. Dass wir nämlich Kinder des Höchsten sind. Echt mit Autorität ausgestattet, die weit über alles geht, was man sich kaufen kann. Und das ist die Mühe wert. Vater, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir, dass du uns in diese Fülle, in diese Woche hinein gehen lässt. Und ich danke dir, dass dir unsere Kleinheit, unsere Schwachheit nicht zu popelig ist, um dich darunter zu beugen. Und so befehle ich dir jeden Einzelnen an, hier in diesen Tagen, der mit Lasten gekommen ist, dass du uns hilfst, die Schritt für Schritt niederzulegen am Fuß des Kreuzes, an Golgatha, an dem Ort, den du bestimmt hast, um der Schlange den Kopf zu zertreten. Wir danken dir, dass wir heute an diesem Tag des Herrn sowohl seinen Tod als auch seine Auferstehung verkündigen. Und dass wir das tun mit vielen heiligen Tausenden. Menschen, die aus allen Völkern und Stämmen und Sprachen mit dem Blut des Lammes erkauft sind. Danke, dass wir dazu gehören. Und segne uns, dass wir in deinen Werken wandeln, die du vorbereitet hast. Amen.